SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Da sind wir doch ganz schön zusammengezuckt. Die neue PISA-Studie ist draußen und so schlecht sah es noch nie aus. In Lesen, Mathe, Naturwissenschaften haben viele der getesteten 15-jährigen Schülerinnen und Schüler ordentliche Lücken, die sie dann gegebenenfalls in die Ausbildung mitbringen. Die Ausbildungsbetriebe haben das natürlich längst gemerkt und beklagen, dass es immer mehr jungen Leuten an Ausbildungsreife fehle. Aber Klagen allein hilft ja nichts, sagt Jan Glockauer von der Industrie- und Handelskammer Trier.
Nicht nur mit dem Finger in eine Richtung zeigen, ihr müsst es machen, sondern gemeinsam schauen, wer kann sich wo und wie einbringen, dann wirklich mal das Thema angehen, nicht so viel drüber reden, sondern einfach mal machen.
Was wir seiner Meinung nach machen sollten, erklärt er gleich im Interview. Wer dagegen keine Probleme hat, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, ehemalige Zeitsoldatinnen und Soldaten. Warum sie so begehrt sind, auch das hören wir heute hier. Und passend zur Weltklimakonferenz war unser Reporter in einer besonderen Gärtnerei in Göppingen.
Wir wollen mehr fürs Klima tun. Wir brauchen für uns eine Kontrollfunktion. Was stoßen wir an CO2 aus? Was können wir einsparen?
Ihn besuchen wir in seinem Betrieb und schauen, wie er sich neben all den großen Konzernen behauptet im Klimabündnis Baden-Württemberg. Das und mehr steckt in dieser neuen Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Wenn schlechter werdende Schulleistungen auf immer komplexer werdende Aufgaben in der Berufsausbildung treffen, das kann nicht so recht klappen. Darum hat die PISA-Studie eigentlich nur bestätigt, was die Unternehmen seit Jahren ganz praktisch merken, dass viele junge Leute trotz Schulabschluss nicht bereit scheinen für eine Ausbildung. Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Trier, welche konkreten Rückmeldungen bekommen Sie da aus den Betrieben?
Wir haben natürlich seit Jahren das Thema, dass die Ausbildungsreife häufig nicht ausreichend oder stark verbesserungswürdig ist. Da wir aber in einer Zeit des demografischen Wandels uns befinden, geht es natürlich darum, dagegen zu steuern und Kandidatinnen und Kandidaten, die vielleicht früher keine Chance gehabt hätten, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, eben auch entsprechend nachzuqualifizieren, dass es funktioniert. Jetzt ist es aber auch falsch zu sagen, das liegt daran, weil das Niveau unserer Schülerinnen und Schüler immer weiter absinkt. Das ist auch eine Erklärung, aber es liegt natürlich genauso daran, dass die Anforderungen in den letzten Jahren in unseren Betrieben auch immer weiter gestiegen sind. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Transformation des Arbeitsmarkts und so weiter. Also viele der Tätigkeiten, die vielleicht vor 30 Jahren noch eher so als einfache Tätigkeiten bezeichnet worden sind, gibt es heute gar nicht mehr.
Und das heißt, dass die Schule darauf auch besser vorbereiten muss? Also es gab ja jetzt als Reaktion auch einige Forderungen von Wirtschaftsvertretern, Wirtschaftsforschern, das Bildungssystem fast schon radikal zu reformieren. Der Bildungsexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft, Blühnecke, fordert eine Zeitenwende Bildungspolitik. Arbeitgeberpräsident Stulger einen fast schon revolutionären Neuanfang im Bildungswesen. Was heißt das denn konkret?
Ich würde zustimmen, dass man jetzt so einen Knall, den wir jetzt erlebt haben, das muss ein Auslöser sein für eine wirkliche Bildungsreform. Jetzt aber wichtig, nicht mit dem Finger immer auf die anderen zeigen, sondern das ist eine Gesamtaufgabe. Natürlich hat die Schule oder auch die Hochschulen oder letztendlich auch die berufsbildenden Schulen zusammen mit den Betrieben einen Bildungsauftrag in dem jeweiligen System. Aber ich glaube, es kann nur dann gelingen, wenn sich alle dieser Verantwortung, die sie tragen, bewusst werden und miteinander sprechen, dass die Wirtschaft sagt, was für Anforderungen sind jetzt wirklich erforderlich, um auch eine vernünftige Ausbildung zu gewährleisten. Und die Schule muss sich dann überlegen, kann sie das bieten oder unter welchen Voraussetzungen? Und dann sind wir bei der Qualifikation der Lehrerinnen und Lehrer. Dann sind wir dabei, dass es vielleicht auch Sinn macht, mal Praktika in den Unterricht zu integrieren.
Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort Praxisnähe ins Spiel gebracht. Kürzlich wurde der Preis Ausbildungsass vergeben, war auch bei uns in der Sendung. Und einer der Preisträger war ein Lehrer, der in einer Berufsschule in Trier sogar ein Unternehmen gegründet hat, in dem die Schüler eben ganz praxisnah, zielgerichtet lernen und arbeiten, fast unter Echtbedingungen. Braucht es solche realistischen Lernumgebungen, vielleicht auch in den allgemeinen Schulen?
Ja, ich kenne dieses Beispiel. Und da hängt es natürlich wieder, wie so oft, wir kennen das selber aus unserer Schulzeit, an dem Engagement eines Lehrers. Das kann man jetzt auch nicht von jedem verlangen. Aber wenn wir den Gedanken mal übertragen, ist es natürlich möglich, beispielsweise in Kooperation mit den Kammern, die dann ja Unternehmen kennen, mit denen man sowas auch zusammen tun könnte, derartige praxisfähige und praxisnahe Projekte dann noch aufzugleisen. Also einfach mal neue Wege beschreiten, denn es bleibt doch unterm Strich dabei, wenn wir immer sagen, wir haben ein Ausbildungssystem oder ein Berufsausbildungssystem und das uns die ganze Welt beneidet, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Qualität dieses Systems erhalten bleibt. Das gibt es in der Welt tatsächlich nur selten, aber in Europa gibt es noch in der Schweiz und in Österreich. Und wenn Sie auf die PISA-Liste schauen, sind diese beiden Länder deutlich vor uns gelandet. Mhm. Und das heißt, da gibt es also andere Länder mit einem ähnlichen Ausbildungssystem, die scheinen ihre Hausaufgaben irgendwie besser zu machen. Und auch da kann man doch einfach mal gucken, was machen die anders? Wie kriegen die das vielleicht besser hin, mit der Integration von ausländischen Schülern? Das ist ja auch mit ein Thema, was zu diesen PISA-Ergebnissen führt, dass man das richtig macht. Und so gibt es, glaube ich, viele Stellschrauben, aber das wäre mein Ansatz dabei, nicht nur mit dem Finger in eine Richtung zeigen, ihr müsst es machen, sondern gemeinsam schauen, wer kann sich wo und wie einbringen, dann die Schnittmengen davon definieren und dann wirklich mal das Thema angehen, nicht so viel drüber reden, sondern einfach mal machen.
Und was machen?
Ein Beispiel haben Sie gerade eben genannt. Dann würde ich dringend dafür sorgen, dass wir in dem Bereich der Ganztagsschulen die individuelle Förderung verbessern. Wir müssen für ältere Schülerinnen und Schüler, das geht nicht für die ganz Jungen, aber die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, weil du darüber ein individuelles Lerntempo erzeugen kannst, weg vom Klassenverband, jetzt nicht komplett, aber eben teilweise, dann würde ich mal einfach vermuten, ich bin dazu jetzt kein Bildungsexperte, aber dass wir in den Ballungsgebieten, wo der Migrationsanteil in den Klassen weit überwiegt, dass es da eben auch schwierig ist mit unterschiedlichen Lerntempi und man hier dann auch schauen muss, dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen Schülern aus Deutschland und Hinzugezogenen eben dann passt.
Jetzt muss man ja bei all dem sehen, die PISA-Kriterien selbst sind ja vielleicht auch reformbedürftig. Sie sind auch schon Jahrzehnte alt. Müssten mittlerweile nicht vielleicht auch andere Fähigkeiten da abgefragt werden, gerade weil sie auch im Job ganz wichtig sind? Sowas wie soziale Kompetenz, emotionale Intelligenz oder auch vernetztes Denken, also dass man das Wissen aus verschiedenen Fächern kombinieren kann. Sollte da PISA nicht vielleicht auch ein bisschen an die Ansprüche von heute angepasst werden?
Das kann man machen. Nichtsdestotrotz müssten gewisse Dinge aber beibehalten werden, um auch die Vergleichbarkeit sicherzustellen. Und ich kann Ihnen nur sagen, also von dem Feedback, was wir von unseren Betrieben erhalten, lesen, auch auf jeden Fall noch schreiben, trotz aller Hilfsmittel, die es mittlerweile gibt. Und die Naturwissenschaften, Mathematik sind einfach unerlässlich, um in jedem der Ausbildungsberufe zu bestehen. Also das sind Grundfertigkeiten, auf die werden wir auch in den nächsten 20 Jahren nicht verzichten können.
Sagt Jan Glockauer, er ist der Hauptgeschäftsführer der IHK Trier und war durch die vielen Rückmeldungen, die er seit Jahren aus den Betrieben bekommt, nicht überrascht, dass unsere Schülerinnen und Schüler nicht wirklich geglänzt haben beim PISA-Test. Aber, wie eben besprochen, den Schülern allein die Schuld zu geben, wäre unfair. Darum bekommen Sie jetzt erstmal unseren verständnisvollen und wie immer nicht ganz ernst gemeinten Brief der Woche von Sabine Geipel.
Liebe deutsche Schülerinnen und Schüler, ich schreibe euch einen Brief, damit ihr euch freut. Denn ihr habt, um es mal so krass zu sagen, bei der letzten PISA-Studie voll verkackt. Hä, Digga, PISA? Fragen sich da einige von euch. Ist das nicht die Stadt in Spanien mit diesem Turm? Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, das könnte man meinen. Denn so schief wie der Turm von PISA waren leider auch eure Werte in der Erhebung. In Mathe, Lesekompetenz und in Naturwissenschaften ging's für euch, bäm, steil nach unten. Da seid ihr leider völlig lost. Und gegenüber Ländern wie Singapur, Japan oder Finnland echte NPCs. Und das, obwohl zum Beispiel Mathe ja mega wichtig ist. Zum Beispiel, um seine Likes bei Insta zählen zu können. Oder um auszurechnen, ob die um 30% billigeren Air Max, die man sich gönnen will, ein Schnapper sind oder nicht. Aber macht euch nichts draus, liebe Schülerinnen und Schüler, denn einmal passt es ja auch in die gesamtdeutsche Lage, dass wir schon lange nicht mehr vorne sind bei internationalen Vergleichen. Ich sag nur Hashtag Nationalelf, voll cringe. Und letztlich könnt ihr auch nichts dafür, denn an Hunderttausenden fehlenden Kita-Plätzen, an maroden Schulen, an mangelnder Sprachförderung, an schlecht bezahltem Personal, kurz, dass einfach viel zu wenig Kohle in eure Bildung gesteckt wird, daran seid nicht ihr schuld. Apropos Geld, vielleicht ein kleiner Trost. Auch Erwachsene können kein Mathe. Beim Bundeshaushalt haben sich jedenfalls einige ganz schön verrechnet. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Fan Sabine Geipel.
Der Brief der Woche diesmal an die Schülerinnen und Schüler nach der PISA-Blamage. Wer sich dagegen wenig Sorgen machen muss, einen Ausbildungs- und dann passenden Arbeitsplatz zu bekommen, das sind ehemalige Soldatinnen und Soldaten auf Zeit. Die Bundeswehr wird offenbar bei vielen erfolgreichen Konzernen geradezu als Fachkräftepool gehandelt. Wie das kommt, zeigt unsere Reportage vom Bundeswehrstandort Daun in der Eifel.
Saskia S. ist Stabsunteroffizier bei der Bundeswehr. Ihren Nachnamen sollen wir nicht nennen, aus Sicherheitsgründen.
Man kann die Tätigkeit, die ich gemacht habe, ungefähr mit der Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes vergleichen.
Die 34-Jährige hatte sich für 13 Jahre bei der Bundeswehr als Soldatin auf Zeit verpflichtet. Seit gut einem Jahr studiert sie Wirtschaftspsychologie. Das Studium wird fast vollständig von der Bundeswehr bezahlt. Schon jetzt werben Firmen um sie und andere ehemalige Soldatinnen und Soldaten.
Ich war zum Beispiel im Oktober auf einem Sportkongress in Berlin und da haben sich sehr viele Firmen vorgestellt. Und da waren viele Firmen schon davon beeindruckt, was man für Qualifikationen hat. Und ich habe Kontakte geknüpft und kann mich bei einigen Firmen dann nach Absolvierung meines Studiums melden.
Ehemalige Zeitsoldaten wie Saskia S. sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt, weil sie aus der Zeit im Dienst oft wichtige Kompetenzen mitbringen.
Man ist natürlich sehr strukturiert, kann gut im Team arbeiten, hat auch schon mal vielleicht ein Team geführt, wie in meinem Fall. Und es hat natürlich auch gezeigt, dadurch, dass man sich während der Dienstzeit immer weiter qualifiziert hat, auch als man noch nicht freigestellt worden ist, dass man das Interesse hat zu lernen und sich weiterzubilden.
Damit es mit der beruflichen Eingliederung der Zeitsoldaten klappt, gibt es sogar eine Art eigene Arbeitsagentur der Bundeswehr, den Berufsförderungsdienst, kurz BFD. An fast jedem Bundeswehrstandort gibt es BFD-Büros. In der Kaserne in Daun in der Eifel ist Wolfgang J. einer von 4 BFD-Betreuern.
Wir beraten die Soldaten in allen berufsförderungsrechtlichen Angelegenheiten. Das heißt, die Soldaten werden regelmäßig bei uns eingeladen und wir sprechen dann also über die berufliche Zukunft.
Die BFD-Berater der Bundeswehr sind besonders qualifiziert, beraten in allen Berufen, stellen gezielt Kontakte zu Firmen her, die explizit ehemalige Zeitsoldatinnen und Soldaten einstellen möchten. Mehr als 4.500 Unternehmen, Kammern und Verbände in Deutschland haben deshalb schon eine Kooperation mit der Bundeswehr abgeschlossen.
Kooperationspartner ist die Deutsche Bahn, Deutsche Post, DHL Group, Tesla.
Oder die Lebensmittelkette Rewe, die auf ihrer Internetseite ganz gezielt Zeitsoldaten mit folgendem Text anwirbt.
Ob Offizierin, Feldwebelin, Unteroffizierin oder Mannschafter, wir bieten ehemaligen SoldatInnen zahlreiche berufliche Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten, ob in den Märkten, in der Logistik, im Außendienst oder der Zentrale. Wir freuen uns auf dich.
Jedes Jahr verlassen rund 20.000 Zeitsoldaten die Bundeswehr. Ein großes Potenzial, gerade mit Blick auf den immer größer werdenden Fachkräftemangel. Dementsprechend unbesorgt ist Saskia S. Sie hat keinerlei Bedenken, nach ihrem Studium ohne Job zu sein.
Im besten Fall bin ich selbstständig mit einer Unternehmensberatung im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, habe ein gutes Einkommen und kann meinen Lebensunterhalt sehr gut bestreiten.
Na dann. Viel Erfolg von uns. Das Jahresende naht, das heißt, der Resturlaub hat Hochsaison. Wie lange man den aufheben kann, das ist manchmal nicht so eindeutig. Um zwei solcher Fälle geht es jetzt.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Ob der Urlaubsanspruch im Minijob verfällt, will zum Beispiel Wilfried Albach wissen. Er arbeitet bei einer Firma seit 5 Jahren auf Minijobbasis und hat noch nie Urlaub genommen. Rechtsanwalt Michael Felser hat gute Nachrichten für ihn. Denn anders als viele Arbeitgeber, aber auch die Minijobber selbst denken, haben auch sie, wie andere Arbeitnehmer, Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Krankheit und eben auch bezahlten Urlaub. Das haben auch hohe Gerichte mittlerweile bestätigt.
Jetzt ist es so, dass der EuGH gesagt hat, der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer jedes Jahr auffordern, den Urlaub zu nehmen. Tut er das nicht, bleibt der Urlaub stehen. Das heißt also, die Minijobber, die jetzt keinen Urlaub bekommen haben, weil der Arbeitgeber gedacht hat, denen steht das gar nicht zu. Das kann 20 Jahre, wenn man 20 Jahre Minijobber war, kann das der Urlaub von 20 Jahren sein, der, solange man noch im Job ist, muss man dazu sagen, dann gewährt werden muss. Erst wenn man ausscheidet, dann wandelt sich ja der Urlaubsanspruch in einen Abgeltungsanspruch um, der verjährt nach 3 Jahren, ganz normal. Aber der Urlaubsanspruch, da gibt es keine 3 Jahre. Also man kann nicht sagen, das geht nur 3 Jahre rückwirkend oder so. Das ist wirklich 20, 30 Jahre, je nachdem, wie lange der Minijobber schon keinen Urlaub bekommen hat. Und dann natürlich nur den gesetzlichen Mindesturlaub. Es sei denn, in der Belegschaft wird immer der 30 Tage oder was geht, dann dürfen die natürlich auch nicht schlechter behandelt werden.
Bei Angelika aus Filderstadt geht es um Urlaubsansprüche in Altersteilzeit. Vollzeit kann sie nach längerer Krankheit nicht mehr arbeiten. Aus dieser Zeit hat sie aber noch angesammelte Urlaubstage. Kann sie die trotzdem komplett nehmen, auch wenn sie jetzt nicht mehr 100% arbeitet? Auch für sie hat Arbeitsrechtler Michael Felser gute Nachrichten.
Früher war es so, da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, Pech für den Arbeitnehmer. Der hat zwar in Vollzeit den Urlaub herausgearbeitet, aber weil der Urlaub ja dann später genommen wird, wenn man in Teilzeit arbeitet, kriegt man auch nur Teilzeittage. Also der gesunde Menschenverstand sagt, das kann ja eigentlich nicht richtig sein. Und tatsächlich hat der EuGH gesagt, der ist immer ein bisschen arbeitnehmerfreundlicher als das Bundesarbeitsgericht. Der Urlaub muss anhand der Vollzeitarbeit ausgeglichen werden. Also wenn man nur noch 50% arbeitet, dann bekommt man praktisch 2 freie Tage, 2 50er für den 100er. Also das wäre hier für die Hörerin tatsächlich, sie kriegt mehr Urlaubstage, kriegt natürlich nicht dasselbe Geld. Die kriegt dann auch nur praktisch das halbe Geld. Aber das wäre dann auch gerecht.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Während auf der Weltklimakonferenz in Dubai Zehntausende Teilnehmende aus hunderten Ländern nach globalen Antworten auf die Klimafrage suchen, passiert auch vor Ort und auch hier im Südwesten jede Menge. Zum Beispiel in einer kleinen Gärtnerei in Göppingen. Die gehört seit ein paar Monaten zum Klimabündnis Baden-Württemberg. Neben bekannten Großkonzernen wie Bosch oder SAP. Dass es auf die Größe aber nicht ankommt, sondern auch kleinere Betriebe beim Klimaschutz viel bewegen können, zeigt die Reportage aus Göppingen von Wolfgang Brauer.
Ich bin ein Altöko und habe schon immer versucht, an allen Stellschrauben zu drehen, dass wir ökologischer werden,
sagt Gärtnereinhaber Johannes Martin Jeuter. Sein Betrieb gehört seit kurzem zum Klimabündnis Baden-Württemberg. Darin verpflichten sich verschiedene Firmen gegenüber dem Land, Klimaziele zu erreichen und CO2 einzusparen. Bisher sind die meisten der rund 50 Bündnismitglieder Großunternehmen und Konzerne, darunter SAP oder der Flughafen Stuttgart. Doch auch mit nur gut 30 Beschäftigten wollte der Gärtnermeister unbedingt dabei sein. Auch aus ganz eigenem Interesse, denn der Erfolg beim Anbau von Pflanzen hängt maßgeblich von den Klimabedingungen ab.
Wir wollen mehr fürs Klima tun und deshalb haben wir gesagt, wir müssen durchstarten. Wir brauchen für uns eine Kontrollfunktion. Was stoßen wir an CO2 aus? Was können wir einsparen?
Das war alles andere als einfach. Große Konzerne können sich eigene Umweltabteilungen leisten, die Daten erheben und ausführliche Berichte schreiben. In dem kleinen Garten- und Landschaftsbaubetrieb musste dies ein kleines Team aus 5 Leuten noch zusätzlich neben der regulären Arbeit erledigen.
Wir haben viele Wochen daran gearbeitet, um dem Klimabündnis beizutreten. Und es hat uns aber wirklich viel gebracht, dass wir endlich mal ganz genau Klarheit hatten, was, wo stoßen wir CO2 aus.
Nämlich rund 130 Tonnen pro Jahr. Gemessen wurde beispielsweise der Energieverbrauch in der Gärtnerei, aber auch, wie viel CO2 bei der Produktion von Plastikübertöpfen ausgestoßen wird oder beim Brennen von Zement, der beim Garten- und Landschaftsbau als wesentlicher Bestandteil von Beton reichlich verwendet wird und mittlerweile geradezu als Klimakiller gilt. Hier gäbe es großes Einsparpotenzial, betont der Gärtnermeister.
Eine Tonne Beton heißt eine Tonne CO2 ausstoßen. Da sind wir schon relativ gut, weil wir versuchen, an allen Ecken und Enden Beton zu sparen. Und wir möchten nächstes Jahr eine Aktion machen, wo ich dann wirklich auch Betonunterbau wiederverwendet zu Wegeplatten, aber dass man wirklich konsequent nicht alles wegwirft.
Dafür müssen natürlich die Kunden mit ins Boot. Bauleiter Andreas Schübel hat dabei die Erfahrung gemacht, dass es insgesamt einfacher wird, mit dem Thema Klimaschutz zu überzeugen.
Also ich habe das Gefühl, dass da jetzt mehr Verständnis oder zumindest eine Bereitschaft erkennbarer wird, dass man da schon den einen oder anderen leichter in die Richtung bringen kann, dass es da auch berücksichtigt wird.
Neben Recycling beim Gartenbau will Johannes Martin Jeuter die Lkw-Flotte der Gärtnerei in den nächsten 10 Jahren konsequent auf E-Fahrzeuge umstellen, zusätzliche Photovoltaik auf dem Dach installieren und mehr Wasser sparen, ohne Scheu vor Experimenten.
Für manche ein unappetitliches Thema, aber wir wollen kompostlos hier, Komposttoiletten hört sich besser an, etablieren.
um so zu zeigen, dass auch kleine Firmen beim Klimaschutz etwas bewegen können.
Das ist eigentlich genau das Ziel, was unsere nächste Generation und vor allem auch wahrscheinlich die übernächste und übernächste Generation brauchen, dass wir hier etwas bewegen, dass wir nicht gesagt bekommen, irgendwann, Mensch, ihr habt nur zugeschaut.
Dieser schöne Impuls, diese Ermunterung, dass es auf uns alle ankommt, ist heute unser Schlusswort in dieser Podcast-Folge von SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Laura Koppenhöfer. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.